Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zur Sendung.
Die Tiertherapie gehört zu den Geschäftsideen, die mir nicht jedermann empfehlen kann. Schwer verdientes Geld, viele inkontinente und malkontente Tiere. Was man in diesem Job braucht, sind philanthropischer Charakter, Disziplin und Selbstüberwindung, wie sie schon von den alten Griechen gepredigt wird, von Antisthenes bis Zenon. Psychisch verwirrte Tiere sind nicht viel anders als wir, das hätte ich mir denken können. Aber in Dentalsohn pekuniäre Bedrängnis verliert man leicht den Überblick. Die Affäre mit dem Windspiel der edlen Barsoi-Hündin Elvira Tamara, die Dame und ihr Hündchen erschienen pünktlich begleitet von einem Chauffeur in schwarzer Lederkluft. Der führte den Hund, ein Tier, dieser Barsoi, das mich stark an ein exotisches Insekt erinnerte. Dürre Beine, Wespenteilche mit dem Brustraub eines Herkules und der Kopf, lang gestreckter Schädel, wie von Brancusi oder Zadkin, entworfen in einer hoffnungslosen Nacht.
Wir haben die traurige Nachricht erhalten, dass Ingomar von Kieseritzky verstorben ist. Am 21. Februar 1944 wurde er in Dresden geboren und er gehörte seit 1998 der Akademie der Künste in Berlin an. Ingomar von Kieseritzky war Verfasser experimenteller Prosa und er gehörte zu den produktivsten Hörspielautoren unserer Zeit. Im Studio ist mein Kollege Hubert Winkels. Herr Winkels, ein sehr produktiver Autor, aber in letzter Zeit wurde es still um Ingomar von Kieseritzky. Wer war er und vielleicht auch, warum hat man so wenig von ihm gehört in der letzten Dekade?
Ja, man muss regelrecht an ihn erinnern heute. Zur Zeit, als ich studiert habe in den 70er und frühen 80er Jahren, war Ingomar von Kieseritzky jedenfalls in den kulturwissenschaftlichen Fakultäten überall präsent, was, glaube ich, im Nachhinein gesehen damit zu tun hat, dass er eine sehr, vom Ansatz her, sehr formalistische Prosa schrieb, auf Sinn verzichtete, beziehungsweise alle Sinnangebote vernichtete, wo sie auftauchten, ob die religiöser Natur waren, gesellschaftspolitischer Natur waren, moralischer Natur waren. Er war ein großer Zerstörer. Mit seinem Witz, mit seiner Belesenheit, mit seiner Bosheit setzte er alles daran, Haltepunkte, Orientierungen, Sinnangebote nicht zu dekonstruieren, sondern wirklich zu destruieren. Und das war damals Hochzeit der Linguistik, der Semiologie, des französischen Strukturalismus natürlich auch gerade en vogue. Ja, die 1860er bekämpfen die Sinnangebote, Utopien, Gesellschaftspanoramen für die Zukunft. All das, er machte das unabhängig davon, das merkte man. Er hatte keine direkte Referenz, vielleicht mal zu Wittgenstein, aber jetzt nicht zu Saussure, Barthes, Foucault. Aber das traf sich gut. Und da war er ein großer Held der damaligen Zeit. Er kam aber aus einer noch früheren Zeit. Ganz zugespitzt gesprochen, ein wenig würde ich sagen, aus der Heißenbüttel-Schule. Helmut Heißenbüttel, großer experimenteller Autor nach dem Krieg, war Redakteur beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und hat da Hörspiel und Feuilleton jahrelang betreut, auf höchstem Niveau überhaupt, würde ich sagen, nach dem Krieg im deutschen Radio. Und da hat Kieseritzky angefangen, auch mit Hörspielen. Daraus sind dann Romane geworden, später auch umgekehrt. Also das ist nochmal eine andere Tradition seines Herkommens.
Die Lust am Sprachspiel, auch der Verzicht auf Sinn, sagen Sie. Wir haben ja jetzt eingangs einen Ausschnitt aus seinem Roman Traurige Therapeuten gehört. Darin gibt es einen Erzähler, der heißt Arthur Singram und der leitet ziemlich vergeblich eine Praxis für verhaltensgestörte Kleintiere. Sie sagen, die Romane erzählen eigentlich nichts. Wie hat man sich das denn vorzustellen?
Ja gut, in diesem Fall hat man schon mal ein absurdes Setting. Der Tierebeobachter ist selber in einem schweren, melancholischen bis depressiven Zustand, ist in einem Sanatorium. Überhaupt sind die Orte, wo die Romane spielen, meistens Psychiatrien, Sanatorien. Wer ist da eingeliefert? Wer hat sich da freiwillig hinbegeben? Natürlich ein Schriftsteller. Ein Schriftsteller, immer vielleicht auch als Therapeut gedacht für die Gesellschaft. Und in diesem Fall, damit man das auch wirklich nicht beim tieferen Sinn nimmt, ist der Therapeut erstmal einer für Kleintiere. Dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass er irgendetwas Menschliches, Humanes regeln wollte. Dieses Setting ist aber, wie in fast allen anderen Fällen auch, sehr künstlich. Es könnte auch ein ganz anderes sein. Es könnte auch mit Stanislaw Lem irgendwo auf dem Mond spielen oder in der tiefen Vergangenheit, im alten Griechenland. Es ist eigentlich egal. Er baute Räume, die wurden dann durch einige Vorkommnisse, durch einige Personen, vor allen Dingen durch Spleens, also es sind ja immer weniger Personen als Träger von Spleens, umrissen. Und dann arbeitete er die Elemente so zusammen, bis sie ein komisches neues Ganzes ergeben. Keine Rückschlüsse auf Therapeuten möglich, keine Rückschlüsse auf die Gegenwart möglich. Das war ihm wichtig, sozusagen sich verselbstständigen Gebilde, die quasi nur einen sarkastischen Fernbezug zu der Realität heute haben. Aber dass sie einen sarkastischen Fernbezug haben, ist vielleicht schon wichtig. Er war doch schon ein großer Ablehner sozusagen dieser Gesellschaft, in der er gelebt hat, und hat auch einen relativ hohen Preis dafür bezahlt, weil er eben nicht wie ein Comedian oder auch wie Henscheid und Frankfurter Schule das irgendwie freundlich aufbereitet hat zum Lachen, sondern mit einem brutalen Ernst und einer unglaublichen Akribie diesem Spleen oder diesem Wahnsinn selber gefrönt hat. Und das macht ihn so eindrucksvoll.
Ein komischer Ernst. Wie kam es denn zu dieser eher pessimistischen, ablehnenden Haltung der Gesellschaft gegenüber?
Schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass das in der Zeit lag, dass wir auch nach dem Krieg versucht haben, uns über die Idee des Geistes, später die des Kollektivs, der Gesellschaft, irgendwie neu sozusagen als Ganzheit zu denken. Und er war halt Anti-Ideologe durch und durch. Man würde jetzt als Laienpsychologe sagen, zutiefst erschreckt von etwas, nicht mehr fähig sozusagen oder willens, eine Gemeinschaft zu denken, alles unter Verdacht zu stellen, was Gemeinschaftsgefühle weckt. Ich erlaube mir mal eine Spekulation, da er 1944 in Dresden geboren ist und für alle Dresdner, auch wenn sie zu jung waren, bewusste Erinnerungen an die Zerstörung Dresdens zu haben, trotzdem wie ein Menetekel für das Leben die völlige Zerstörung Dresdens 1945 im Körper sozusagen zu haben, ja, wie Volker Braun auch oder Friedrich Kittler und andere, die aus der Gegend, die aus Dresden kommen, wäre eine mögliche Erklärung für das Desaströse im Wortsinne seiner Prosa. Es gibt auch das Buch Der Desaster, aber jedes Buch, das er geschrieben hat, handelt quasi ausschließlich von Desastern. Aber um Desaster gut erzählen zu können, muss ich einen Kontext aufbauen, in dem es auch richtig krachen kann. Das war dann schon die filigrane Arbeit, die er auch getan hat. Er war ein Freund von Kronauer, die sich sehr gut verstanden haben, die aber eben diese Künstlichkeit positiv gezüchtet hat. Er war der destruktive Teil.
Vielleicht noch in aller Kürze, Sie hatten ihn noch kennengelernt. Haben Sie noch eine persönliche Erinnerung an Ingomar von Kieseritzky, die Sie mit uns teilen wollen?
Ja, bei zwei literarischen Veranstaltungen vor vielen Jahren habe ich ihn erlebt. Und da war eben auffallend, was ich eben schon angedeutet habe, dass er als Humorist erwartet wurde, aber durch seine Strenge, durch seinen Ernst im Vortrag, Sie haben es eben schon gehört, diese Erwartung bewusst nicht erfüllt hat, sondern sehr spröde wirkte.
Vielen Dank, Hubert Winkels. Wir würdigten den Autor Ingomar von Kieseritzky, der am 5. Mai, die Nachricht hat uns heute erreicht, im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Er war Mitglied der Akademie der Künste in Berlin. Und nun ein harter Schnitt. Ich will Sie noch in die Welt der Greif-, Vögel- und der Falknerei entführen. Das Abrichten eines Vogels für die Jagd ist ja eine sehr alte Kulturtechnik, die in jüngerer Zeit aber wieder einige Beachtung findet. Man denke etwa an die Habicht- und Falkenbücher der Lyrikerin Helen MacDonald. Helen MacDonald, die britische Lyrikerin, beruft sich wiederum auf einen Autor, den man eigentlich von Fantasy-Romanen her kennt, Terence Hanbury White, 1906 in Bombay geboren und 1964 in Griechenland verstorben. Etwa zur Halbzeit seines Lebens, nämlich 1936, hat sich White ein Jahr lang in die Wildnis zurückgezogen und versucht, einen Habicht abzurichten. Am Schrecken, der sich aus der direkten Begegnung mit einem Raubvogel ergeben kann, lässt White keinen Zweifel in seinem Buch The Goshawk, das nun erstmals in deutscher Sprache erschienen ist. Eberhard Falke hat das Wort und er stellt uns der Habicht vor.
Ohne Zweifel, das hat etwas Faszinierendes, wenn die Könige der Lüfte sich herablassen und die Hand des Menschen als irdische Bodenstation akzeptieren. So geschieht es bei der Balzjagd mit Greifvögeln, die seit Tausenden von Jahren in Asien und Europa ausgeübt wird und inzwischen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört. Es war also durchaus eine ebenso traditionsreiche wie sagenumwobene Tätigkeit, die sich der englische Schriftsteller Terence Hanbury White aussuchte, als er sich 1936 der Falknerei zuwandte, um darüber ein Buch zu schreiben. Aus Deutschland hatte er sich einen Habicht kommen lassen. Das Transportbehältnis bestand aus einem mit Sackleinen vernähten Wäschekorb. Doch kaum hatte er die ersten Versuche unternommen, den Vogel zu zähmen, dämmerte ihm, was für ein womöglich heilloses Abenteuer ihm da bevorstand.
Krampfhaft umklammerten seine krummsäbelartigen Klauen den Lederhandschuh, auf dem er stand. Einen Augenblick lang starrte er mich mit irren Ringelblumen- oder Löwenzahnaugen an, das gesamte Gefieder eng an den Körper angelegt, der Kopf wie der einer Schlange geduckt, aus Angst oder Hass. Dann sprang er, wild mit den Flügeln schlagend, von der Faust ab.
In aufgewühltem Zustand dürfte sich jedoch nicht nur der Habicht, sondern auch sein neuer Herr befunden haben. Denn T.H. White war gerade dabei, eine Zäsur zu vollziehen, wie es noch einige weitere in seinem Leben geben sollte. Nicht nur, dass seine Schriftstellerei ins Stocken geraten war, er empfand auch zunehmenden Überdruss an der Zivilisation, insbesondere an seiner Tätigkeit als Lehrer. Er zog sich also in ein Wildhüter-Cottage in der Grafschaft Buckinghamshire zurück, um beim Jagen und Fischen selbst einen Zustand natürlicher Verwilderung zurückzugewinnen. Bei dieser Annäherung an die Natur sollte dem Habicht eine Schlüsselrolle zukommen. Der Schriftsteller täuschte sich allerdings nicht darüber hinweg, dass der Vogel dabei das Schlechtere losgezogen hatte.
Ich war gerade der Menschheit entkommen. Der arme Habicht hingegen war gerade in ihre Fänge geraten.
Das Abrichten eines Greifvogels zur Beizjagd heißt in der Fachsprache der Falknerei abtragen. White hatte damit keinerlei Erfahrung und zog zu allem Überfluss auch noch veraltete Literatur zu Rate, unter anderem eine Abhandlung aus dem Jahr 1619. Daraus bezog er die Anweisung, man müsse den Vogel mehrere Tage und Nächte unablässig auf der Hand tragen, bis er sich durch Hunger und Schlafmangel seinem Herrn ergebe und anvertraue. Das hatte zwar den Nachteil, dass die Nerven vom Mensch und Tier auf diese Weise gleichermaßen bis an die Grenzen des Erträglichen strapaziert wurden. Literarisch aber ging damit der Vorteil einher, dass dadurch die Dramatik von Whites Rückzug in die Natur umso drastischer hervortrat. Schließlich fand seine Auseinandersetzung mit dem Habicht, dem er nach der ersten Silbe der englischen Bezeichnung Goshawk den Namen Goss gegeben hatte, vor dem Hintergrund einer nicht so unrecht überaus pessimistischen Einschätzung der Weltlage statt. Von Hitler, Mussolini und Stalin erwartete er den Untergang und er war erfüllt von dem Drang, aus dieser schlechten Welt zu fliehen.
Der Umgang mit Goss in seiner letztlich reinen Abgeschiedenheit war besser als der endlose, gemeine Konflikt zwischen Mann und Frau oder der Hunger nach Macht in einem unreifen Kampf, der die Menschen zu nichts anderem als Geschäften, Rolls-Royce-Automobilen und Krieg führt.
Abgesehen davon litt White unter sehr persönlichen Problemen. Durch traumatische Kindheitserfahrungen war er in seinen sexuellen Orientierungen verunsichert. Außerdem neigte er zu Depressionen. Seine selbstverordnete Therapie dagegen bestand darin, etwas Neues zu lernen, und in diesem Fall war das die Falknerei, in die er sich mit dem Furor der Selbstverausgabung vertiefte. Viele Nächte schlug er sich um die Ohren, um seinen Habicht zu zähmen, der ihn launenhaft mal mit Fügsamkeit belohnte, mal mit Widerspenstigkeit enttäuschte. Wobei es nicht immer der dilettierende Falkner ist, der bei der Lektüre das größere Mitgefühl auf sich zieht.
Springt der Vogel ab und läuft dabei Gefahr, an seinen Geschühriemen baumelnd kopfüber am Handschuh zu hängen, kann man ihm mit einer leichten Drehung des Handgelenks wieder auf die Faust helfen, während er immer noch mit den Flügeln schlägt. Ich tat ihm diesen Gefallen nicht. Mit rasendem Herzen dachte ich, na gut, dann spring doch ab, du dreckiger Mistkerl. Goss kletterte an seinen Fesseln wieder hinauf, in noch größerem Jähzorn als zuvor, nur um erneut abzuspringen.
White beschreibt seine Vorgehensweise, seine Überlegungen, Beobachtungen und Handgriffe mit größter Genauigkeit und Anschaulichkeit. Wie er Vögel und Kaninchen jagte, um frische Atzung herbeizuschaffen, die er dem Habicht auf seinem Lederhandschuh in genau bemessenen Mengen verfütterte. wie er die Riemen für das Geschüh zurechtschnitt, mit dem der Greifvogel auf der Hand gehalten wird. Wie er zu nächtlicher Stunde in jenem verregneten Sommer Fallen aufstellte, mit denen er einem Sperberpaar nachstellte. Wie er sich im Wald unter einer mit Pflanzen getarnten Armeedecke auf die Lauer legte, um Amseln als Köder für die Sperber zu fangen. Was übrigens bei aller sachlichen Zweckdienlichkeit ein sprechendes Bild für Whites kompromisslosen Willen zum Eintauchen in die Natur abgab. Doch im Mittelpunkt steht immer wieder die Aufgabe, oder genauer das Psychodrama, aus Mensch und Tier ein symbiotisch zusammenwirkendes Team zu machen. Ein Vorhaben, das bei dem vormaligen Literaturlehrer immer wieder den Gedanken an Shakespeare aufkommen ließ, bei dem sich zahlreiche Motive aus der Falknerei finden.
Er flog, eine grausige Flugkröte, eine stillgefiederte Eule, ein buckliger, fliegender Richard der Dritte, ganz dicht über dem Boden, direkt auf mich zu. Sein Flügelschlag war wohl bemessen. Die Augen in seinem gesenkten Kopf fixierten mich mit schauriger Konzentration. Jetzt flog er entsetzlich, drohend, nicht in Richtung Handschuh mit der Atzung, sondern geradewegs auf mein Gesicht zu. Als er noch etwa 5 Schritte entfernt war, verlor ich die Nerven. Ich duckte mich, hielt immer noch das Fleisch in der ausgestreckten Hand und hockte da. 2 Herzschläge lang.
T.H. White's Der Habicht gehört zu den Klassikern jenes Genres, das man in der angelsächsischen Literatur als Nature Writing bezeichnet. Diese Passage zeigt sehr schön, dass es dabei nicht unbedingt allein um Naturbeschreibung geht, sondern ebenso gut um die konkrete und subjektive Naturerfahrung des Erzählers. Tatsächlich entwickelt sich Whites Bericht nur bedingt zu einem scharf gezeichneten Naturbild mit Habicht, sondern gerät vor allem zur Geschichte eines menschlichen Scheiterns. Eines Tages flog der schlecht gehütete Raubvogel davon und hat wohl, so ging die Vermutung seines geknickten Besitzers, den Tod gefunden, als er sich mit den Lederriemen an seinen Beinen in den Ästen eines Baumes verfing. Sonderlich glücklich ist der Rückzug von T.H. White in die Natur also nicht verlaufen. Eines ist ihm aber doch großartig gelungen, nämlich zugleich ergreifend und klarsichtig über diese Erfahrung zu schreiben. Er selbst allerdings konnte an dieses Gelingen nicht so recht glauben, denn nachdem er als Falkner gescheitert war, gab er auch das Vorhaben, ein Buch darüber zu veröffentlichen, zunächst auf. Erst als sein Verleger und Schriftstellerkollege David Garnett das Manuskript 15 Jahre später zufällig entdeckte, kam dieser Erfahrungsbericht über die Flucht eines Zerrissenen in die Natur, in dem manche Bekenntnisse versteckt sind, an die Öffentlichkeit. Durch Ulrike Kretschmers sehr stimmige erste deutsche Übersetzung von Der Habicht kann man den Fantasy-Autor T.H. White nun von einer anderen, sehr persönlichen Seite kennenlernen. Das ist eine Entdeckung und ein Gewinn.
Meint Eberhard Falke zu Der Habicht. Übersetzt hat die deutsche Erstausgabe Ulrike Kretschmer. Erschienen in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz, herausgegeben von Judith Schalansky. 188 Seiten kosten 30 Euro. Und mir bleibt jetzt noch, Sie auf die Lesezeit heute Abend hinzuweisen.
Die Formulierung geht auf eine Äußerung des jungen Goethe zurück, der etwas sagte, Shakespeares Stücke drehen sich um den geheimen Punkt, den noch kein Philosoph gesehen hat, in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit unseres Wollens mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Ich hatte im Moment des gesellschaftlichen Aufbruchs 1989 das Gefühl, dass sich der geheime Punkt, um den sich alles dreht, verlagert, wenn das Eigentümliche unseres Wirs, die ungewisse Solidarität unseres Wollens, den nicht notwendigen Gang des Ganzen ändert. Also das ist eine entschieden andere Formulierung, als es der junge Goethe machte.
Der Lyriker und Dramatiker Volker Braun im Gespräch mit Hubert Winkels über seinen Essayband Die Verschiebung des geheimen Punktes. Mehr dazu heute Abend um 20.30 Uhr in unserer Lesezeit. Hier an dieser Stelle verabschiedet sich Tanja Lieske.